Herzlich willkommen zum Podcast Die gesunde Praxis.
Der Podcast für alle, die entweder gesund bleiben oder gesund werden wollen.
Hallo Nina, wie geht's dir?
Hallo Sven, herzlich willkommen in unserem Podcast Die gesunde Praxis. Mir geht's gut, vielen Dank. Wie geht's dir?
Ja, prima. Wie hast du heute Nacht geschlafen?
Richtig scheiße.
Ah, du bist Mutter, da darf man solche Wörter benutzen?
Ah, fuck, ich habe schon wieder scheiße gesagt, ne?
Und jetzt auch noch fuck? Dann lass uns das Ganze gleich noch voll machen. Dann sagen wir noch Mohrenkopf und Negerkuss.
Um Gottes Willen.
Gibt es noch alles für den Dackel, alles für den Club? Darf man das eigentlich heutzutage noch sagen?
Oh Gott, das hätte ich irgendwie verdrängt oder vergessen.
Ja. Alles okay. Für den Dackel, geil. Ja, also ansonsten, es gibt auch Störungen der Geschlechtsidentität als psychiatrisches Krankheitsmerkmal, habe ich noch gelernt. Damals sagte man nicht divers oder quer oder sonst irgendwas, sondern das waren psychiatrische Diagnosen. So lange bin ich schon im Geschäft.
Ich habe tatsächlich am Wochenende eine total spannende Unterhaltung mit einer 16-Jährigen gehabt, genau zu diesem Thema. Aber das greifen wir bestimmt mal in einer anderen Folge irgendwie auf. Aber das war sehr interessant, ja. Einen neuen Blickwinkel zu Diversität und wie divers mit Geschlechtern umgegangen wird.
Okay. Erzähl doch kurz, wenn du jetzt schon den Cliffhanger hast. Wir kommen ja gleich zum Schlaf dann. Ja, weil das raubt ja auch vielen Menschen den Schlaf, ne? Weil
wenn
man
die
ja
jetzt
gar nicht,
nicht
mehr weiß.
Erfahren, ja, ich sehe schon, ich komme nicht drum herum.
Tatsächlich dieses ganze Rumgeeiere mit irgendwelchen Begrifflichkeiten mittlerweile. Weißt du, ich finde, Frauen geht es nicht besser, bloß weil gegendert wird. Wenn man eine Frau respektlos behandeln möchte, kann man das auch, wenn man gendert. Und wenn man eine Frau respektvoll behandelt möchte oder behandeln möchte, dann muss man nicht gendern, um das tun zu können. Aber dadurch, dass ich ja viel mit Männern arbeite, viele Männer haben mittlerweile Angst, ihrer eigenen Frau an Hintern zu fassen, weil sie denken, jetzt kriegen sie gleich eine Anzeige. Und auch mit dem Gendern, dass jetzt wenn man nicht gendert, dann muss man halt akzeptieren, dass die Hälfte der Bevölkerung gendern möchte. Und wenn man gendert, muss man akzeptieren, dass die Hälfte der Bevölkerung es nicht möchte. Und wenn jetzt heute jemand in eine, so Fälle habe ich jetzt eben auch, habe ich auch im Internet drüber gelesen, wenn heute ein Mann meiner Tochter, ich habe keine Tochter, aber wenn ich eine hätte, ein Mann geht meiner Tochter auf die Damentoilette hinterher, weil er sich gerade wie eine Frau fühlt, hätte ich echt ein Problem mit. Ja.
Mm.
Und ich finde, es gibt einfach viel wichtigere Probleme auf der Welt, als sich den Animositäten verschiedener Minderheiten zu viel Gedankengut zu widmen. Und ich finde, die Welt, die Menschheit und die Evolution hat in den vergangenen zigtausend Jahren ganz gut mit Mann und Frau funktioniert. Aber jetzt bin ich auf deine Geschichte gespannt.
Ja, also ich habe mich mit einer jungen 16-Jährigen unterhalten, bei denen an der Schule, sie kommt von einem Mädchengymnasium, ist auf eine dann staatliche Schule gewechselt und wir sind dann auf das Thema Diversität gekommen und dann natürlich blieb das Gendern nicht weit und sie sagt, sie ist da eigentlich total neutral, wenn die Leute gendern wollen, dann sollen sie gendern, aber wenn sie es nicht wollen, ist es auch in Ordnung, hat da eigentlich wenig Partei bezogen und das Spannende fand ich dann, aber wir sind dann eben auch auf die genderfluide Bewegung gekommen. Und das war für mich tatsächlich eher ein neueres Feld. Also ich hatte das natürlich auch schon gehört und mich auch schon ein bisschen damit befasst. Aber das, was sie mir sagte, war, dass es bei der Genderfluidität nicht um das Geschlecht geht, um das biologische Geschlecht, sondern eher um das soziale Geschlecht und darum, wie Rollen verteilt werden und wie Rollen gelebt werden. Und das war dann eine tatsächlich sehr interessante Diskussion, die wir an dem Abend hatten, darüber, wie das bei uns in den Köpfen verankert ist mit biologischem Geschlecht und sozialem Geschlecht, wer welche Rollen übernimmt und wie das von den Jugendlichen heutzutage, natürlich nicht von allen, aber von einigen, wie so eine kleine Rebellion gestartet wird, zu sagen, dass sie mit der Rollenverteilung, so wie sie im Moment ist, nicht einverstanden sind, dass sie mit den Rollen, die, ich sag mal in Anführungszeichen, von oben vorgegeben werden, nicht einverstanden sind. Und das nutzen, indem sie sagen, okay, dann kleide ich mich so, dass erstmal nicht direkt zu sehen ist, welches Geschlecht bin ich, weil mir ist wichtig, dass auf den Menschen geguckt wird und nicht auf äußere Geschlechtsmerkmale. Somit im Zentrum der Bewegung, zumindest von dem, was die junge Dame mir gesagt hat, eigentlich der Humanismus steht, den Menschen als Individuum zu betrachten und losgelöst von irgendwelchen sozialen Normen. Das fand ich sehr spannend.
Ja, ich finde trotzdem nicht, dass man, also zum einen ging es den Menschen, was soziale Gerechtigkeit angeht, noch nie besser als in der momentanen Zeit, in der wir leben. Ja, ein paar Jahre zurück war Vergewaltigung in der Ehe noch straffrei. Durften Frauen in Deutschland ohne Einwilligung ihres Mannes keinen Beruf ausüben. Also ich finde, da hat sich enorm viel getan und das ist ja auch auf dem richtigen Weg. Und da muss man jetzt aber nicht ein drittes Geschlecht irgendwie reinholen oder dass man nicht mehr von Mutter und Vater spricht, sondern nur noch von Erziehungsberechtigten und sowas. Dass Kinderbücher umgeschrieben werden. Ich finde das alles sehr übertrieben, zumal wenn man einen Blick in die Kindergärten wirft, die ja jetzt auch Kindertagesstätten heißen müssen, weil die Kinder den ganzen Tag dort sind, ja, und es kein Garten ist, in den Kinder eingepflanzt werden, dann sieht man trotzdem, dass es deutlich weniger Jungs gibt, die von sich aus, von klein auf mit einem Jahr zu einer Puppe greifen und deutlich weniger Mädchen, die zu irgendwelchen Bohrmaschinen greifen. Also es scheint tatsächlich irgendeine automatisch von innen heraus gewünschte Rollenverteilung zu geben. Und da rennen dann die Jungs den Mädchen hinterher und nicht unbedingt den Jungs. Und die Mädchen rennen den Jungs hinterher und nicht unbedingt den Mädchen. Also wenn man einfach mal den Ball flach hält und sagt, lass die Leute doch einfach machen. Ja, aber man muss doch jetzt nicht jede Eigenart gleich so hochstilisieren. Ich meine, ich habe in meiner Schulzeit, da sind viele in Schwarz rumgelaufen und alles war irgendwie schwarz. Die Füße, die Fingernägel, auch unten drunter, die Zähne, die Haare, ja, der Humor, die Seele, alles war schwarz. Und dann sind viele mit diesem Palästinenserschal rumgelaufen, ohne zu wissen, welche Bedeutung der hat. Der Nächste hat keine Ahnung was gemacht. Also ich finde einfach, dass unsere Gesellschaft auch international sich absolut lächerlich macht, weil dem so viel Bedeutung beigemessen wird. Wenn es Gender-Toiletten gibt, dann macht man halt einfach Unisex-Toiletten. Weißt du, in Polen eine Toilette für alle. Bei uns drei Toiletten. Irgendwann haben wir fünf Toiletten. Keine Ahnung. Wir kriegen es noch nicht mal hin, behindertengerecht unsere Gesellschaft aufzubauen, dass man mit dem Rollstuhl überall vernünftig hinkommt, geschweige denn mit dem Kinderwagen. Ja, und da muss ich doch nicht drüber nachdenken, ob irgendjemand, der gerade nicht weiß, ob er Männlein oder Weiblein ist, eine eigene Toilette bekommt. Und ja, und da glaube ich einfach, dass da eine falsche Priorität gesetzt wird. Denn dann muss ich wirklich viele andere Bereiche in unserer Gesellschaft auch angucken. Da muss ich mir überlegen, was mache ich denn zum Beispiel mit Menschen, die ja Vegetarier sind? Brauchen die einen extra Bereich, weil ihnen nicht zumutbar ist, sich Leichenteile anzugucken im Supermarkt? Was mache ich mit Leuten, die trockene Alkoholiker sind? Muss ich die schützen? Weil die ja, das ist ja eine Krankheit gewesen. Alkoholismus gilt ja nicht als schlechte Angewohnheit, sondern als Krankheit. Also muss ich diese Menschen schützen vor möglichen Vermischungen, so wie man das bei Glutenunverträglichkeit macht, dass ein Barkeeper garantiert kein Glas irgendwie halb gespült haben könnte und da die Apfelschorle reinmacht oder was auch immer. Was ist, wenn eine 14-Jährige sagt, sie fühlt sich wie eine 18-Jährige und irgendwelche Ansprüche stellt, dass sie früher studieren möchte? Was ist, wenn ich als Mann sage, ich möchte eine Ausbildung zur Hebamme machen? Werde ich da mit offenen Armen empfangen, vom Bewerbungsgespräch bis zum Kreissaal? Oder jetzt gab es einen Tag Boys Jobs, Girls Jobs, wo man bewusst mischt. Ich meine, das braucht man doch alles gar nicht. Sondern man kann doch einfach ganz normal leben, so wie es normal ist. Und die gesellschaftliche Entwicklung wird das dann schon zeigen. Warum muss man das von oben herab denn definieren? Und auch Frauenquoten. Wir haben es jetzt gerade, selbst in der Grundschule meines Sohnes, da ist demnächst ein Fußballspiel. Und da gibt es eine Mädchenquote. Es wird aber nie von einer Jungenquote gesprochen. Und wenn ich doch jetzt ein Fußballspiel gewinnen möchte, dann setze ich doch einfach die besten Spieler da rein. Und wenn die besten Spieler einfach überwiegend Mädchen sind, dann setze ich überwiegend Mädchen rein. Und wenn die besseren Spieler überwiegend Jungs sind, dann überwiegend Jungs. Oder jetzt ist man am Überlegen bei Sportveranstaltungen den Unterschied zwischen Männern und Frauen in der Wertung aufzuheben. Aber es gibt so viele Ungerechtigkeiten da, die dadurch entstehen, weil allein, ich glaube, der 100-Meter-Lauf, die Bestzeit der Frauen, wurde in den letzten Jahren von jugendlichen Jungs überboten. Also hätten die überhaupt im sportlichen Wettbewerb gar keine Chance. Und da denke ich mir manchmal, die Menschen, die diese Entscheidungen treffen, was qualifiziert jemanden, in diesem Bereich eine Regelung oder ein Gesetz vielleicht sogar zu verabschieden, das so tiefgreifend auf die soziale Struktur in Deutschland einwirkt? Und abschließend dazu noch, wenn jemand die Corona-Pandemie miterlebt hat und mitbekommen hat, wie Menschen angefeindet wurden, die keine Maske getragen haben, die sich nicht impfen lassen wollten, was für ein Mob wir tief in uns drin sind. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist diese ganze Schönrederei von wegen, ich bin tolerant, ich hänge mir eine Regenbogenfahne ins Fenster, ich finde jeden Schwulen, jede Lesbe, jede Schwulen-Lesbe, jede Halbschwulen-Lesbe und jeden, der nicht weiß, ob er Mann, Frau, divers oder heute gerade mal ein Känguru ist, finde ich toll. Das ist doch aus meiner Sicht alles nur eine Farce. Denn während der Corona-Pandemie-Zeit haben wir doch genau erlebt, wie die Menschen wirklich ticken. Und sobald mein Nachbar irgendwie anders ist, als ich es für richtig halte, hasse ich ihn. Eigentlich hasse ich ihn, weil er anders ist als ich. Und das haben wir in der Corona-Pandemie ganz massiv erlebt. Menschen, die angefeindet wurden, weil sie keine Maske hatten. Menschen, die wirklich in der Öffentlichkeit im Freien beleidigt wurden. Menschen, die bei Waldspaziergängen, bei denen sie alleine waren, angegangen wurden, wenn jemand zufällig vorbeikam. Also Menschen, die wirklich auch, weil sie sich nicht impfen lassen wollten, ihren Job verloren haben irgendwann, als die Impfpflicht für Pflegeberufe rauskam. Menschen, die, weil sie sich nicht impfen lassen wollten, wirklich mit ständigen diesen Tests penetriert wurden. Künstler, die an die existenzielle Bedrohung gebracht wurden. Ich glaube, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann möchte jeder Mensch, dass einfach alle anderen in diesem Land genauso sind wie man selbst. Und weil das nicht funktioniert, tut man so, als würde man so tolerant sein. Aber ich glaube tatsächlich, und das sage ich jetzt mal ganz grausam, wir können uns überlegen, ob wir diesen Teil jetzt überhaupt senden wollen in diesem Podcast oder nicht, aber ich glaube, dass wir alle im tiefen Herzen im tiefsten unseres Herzens riesengroße Arschlöcher sind. Und in Kriegssituationen erlebt man, wie schnell die Menschen wirklich zu Bestien mutieren. Und während der Corona-Pandemie haben wir es schön gesehen. Und wenn ich mir so bestimmte Diskussionen anhöre und die Menschen ein bisschen Alkohol getrunken haben, dann merkt man das Gleiche auch. Und wenn man sieht, wie schnell man Leute manipuliert, wir beide haben uns mit Hypnose beschäftigt, wie schnell man jemanden dazu bringt, etwas zu tun oder zu sagen, was eigentlich nicht korrekt ist. Ich habe in einem anderen Video tatsächlich mal erzählt, dass bei uns hier im Dorfladen Mohrenkopfbrötchen verkauft werden. Ich habe das zu oft wiederholt, als dass man es hätte rausschneiden können, aber da hat sich hinterher jemand massiv aufgeregt, das können wir nicht senden, du hast Mohrenkopfbrötchen gesagt, das ist halt, ich meine, ganz ehrlich, Schaumkuss klingt widerlich. Ich will niemandem einen Schaumkuss geben. Wenn ich mir vorstelle, meinem Kind oder meiner Mutter oder meiner Partnerin würde ich einen Schaumkuss geben. Also das hat alles andere, ja. Aber also du merkst, es ist ein Thema, bei dem ich nicht an das Gute im Menschen glaube, ja. Und vor der Corona-Pandemie hätte ich, glaube ich, gesagt, schöne Sache, ich glaube, Toleranz tut den Menschen gut, aber die Menschen sind nicht tolerant, die Menschen sind egoistisch, die Menschen stellen ihre persönliche Lebenseinstellung als das Nonplusultra dar. Und jetzt gibt es halt einfach ein paar Nischen, wo man vielleicht Wählerstimmen finden kann oder was auch immer. Und das siehst du auch bei diesen ganzen Instagram. Instagram ist ja die Hure aller Loser, aus meiner Sicht. Denn da hast du Influencer, die heute zu dem Thema Umweltschutz, morgen zum Thema Nachhaltigkeit, übermorgen zum Thema Gendern und dann irgendwann noch was zum Ukraine-Krieg sagen. Und die haben keine Meinung, sondern die schauen einfach nur, wo sie die meisten Follower herbekommen. Und das ist so schade, dass wir keine Persönlichkeiten mehr in unserem Land haben. Und zwar durch die Bänke durch, egal, durch alle Berufsgruppen durch, die wirklich ein Standing haben und sagen, hier stehe ich, das ist meine Meinung, dafür stehe ich ein. Der Einzige, der sowas im Moment für mich sichtbar noch macht, ist Dieter Hallervorden, der sich immer mal wieder positioniert, Sachen in Frage stellt, dafür natürlich auch massiv Prügel bekommt, dem es aber egal ist, ob deswegen irgendjemand mehr in sein Schlossparktheater kommt oder nicht. Und bei den meisten anderen, muss ich sagen, habe ich den Eindruck, es geht da nur um, ja, Follower. Jetzt habe ich lang genug geredet. Wir haben fast eine halbe Stunde jetzt mit diesem Thema. Eigentlich wollen wir über Schlafstörungen sprechen, oder? Aber sowas.
Ich sehe schon, da gibt es viel, viel, viel zu reden. Was ich mich frage, was ich noch so mitgeben möchte, ist, weil du von Toleranz gesprochen hast, ob wir nicht viel zu viel toleriert haben und endlich mal anfangen dürfen zu akzeptieren, entweder dass Dinge so sind oder dass wir jetzt etwas tun dürfen, anstatt immer nur alles zu tolerieren, alles und jeden zu tolerieren. Eine zweite Frage, die ich mir stelle, ist, ob heutzutage und vor allem in den letzten Jahren gerade Social Media dazu enorm beigetragen hat, Echoräume zu schaffen und kleine Gruppen lauter werden zu lassen, als das früher vielleicht der Fall war. wo ich natürlich keine Vergleichswerte habe, inwieweit sich über solche, ich nenne es mal Befindlichkeiten, ausgetauscht wurde oder nicht, weil das früher einfach ein bisschen schwieriger war, denke ich. Und eine dritte Sache ist, dass ich glaube, dass die Menschen, die sich heute mit all diesen Sachen beschäftigen oder auch nicht beschäftigen, die eine Meinung dazu haben oder auch keine Meinung dazu haben, sehr viel von außen gesteuert sind, sehr viel im Außen suchen und wenig Selbstwert im Innen und Selbstsicherheit im Innen einfach aufbauen konnten, warum auch immer, um sich sicher zu fühlen, überhaupt bei gewissen Themen mitsprechen zu können und nicht mit irgendwelchen Limitierungen zu kämpfen haben, die ihnen nachts vielleicht den Schlaf rauben.
Also, ich war ja vor ein paar Wochen in Ghana zusammen mit meinem Sohn. Und ich habe irgendwann, so nach 5 Tagen, gesagt, mir fällt auf, dass uns hier kein Mensch anguckt. Es ist so, als würden wir überhaupt nicht auffallen. Und mein Sohn hat gesagt, ey, ich weiß nicht, was bei dir abgeht, aber hier guckt uns jeder an. Jeder starrt uns an. Das heißt, wir haben 2 völlig unterschiedliche Wahrnehmungen gehabt. Und ich glaube, das beschreibt es eigentlich ganz gut, weil ich mich in diesem Land wohlgefühlt habe, mit dem Gefühl, dass mich keiner angafft, weil ich ja umgekehrt die Situation kenne, wenn ein Afrikaner oder jemand mit anderen auffälligen Merkmalen, der offensichtlich aus der Norm heraussticht, durch die Straßen läuft. Und er hat sich in dem Land wohlgefühlt, trotz diesem Gefühl, dass ihn jeder anguckt. Und deswegen, weißt du, es gibt ja nicht nur eine Wahrheit auf der Welt. Es gibt verschiedene Arten, wie jeder sein Leben gestaltet. Und es gibt auch so diesen Übersatz, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Und dabei kann man es doch einfach belassen. Und wenn ich heute sage, tu, was dich glücklich macht, solange dort Raum bleibt für die Wünsche der anderen, dann ist doch auch im Endeffekt alles gesagt. Oder hier klassisch aus der Bibel, ich kenne die Bibel nicht im Detail, sie interessiert mich auch nicht, aber es wird immer wieder zitiert, man soll, goldene Regel, andere Menschen so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. So. Und ich habe eine Zeit lang in Mannheim gewohnt und da gibt es einmal im Jahr auch den Christopher Street Day. Und ich habe mich mit sehr vielen schwulen Bekannten und Bekanntinnen, ja, um es mal zu gendern. Und ich hasse dieses grammatikalische Geschlecht zu missbrauchen. Ja, also es wird ja in der Gender-Diskussion werden ja grammatikalische Geschlechter vergewaltigt. Ein Studierender ist niemand, der an einer Universität eingeschrieben ist, sondern ein Studierender ist jemand, der jetzt in diesem Augenblick gerade am Studieren ist. Deswegen ist das auch Studierender, Gerundium. Und da werden einfach Sachen gemacht. Genau, aber auf jeden Fall, ich habe mich mit vielen schwulen und lesbischen Bekannten unterhalten und habe gesagt, was ist die Idee dahinter, bei einem Christopher Street Day Leute halbnackt in Lack und Leder da oben eine Party machen zu lassen? Das wird in meinen Augen nicht unbedingt dazu beitragen, diesem Prinzip von verhalte dich so, wie du möchtest, dass andere dich auch behandeln oder behandle andere so, wie du möchtest, ja. Da müsste ich als Hetero ja auch so eine Show machen, um Toleranz von den Homosexuellen zu haben. Oder irgendwann stellt sich heraus, dass man, und Gott bewahre, ich hoffe, dass ich diesen Tag nie erleben werde, dass man Pädophilie nicht heilen kann. Wird dann Pädophilie plötzlich eine queere sexuelle Orientierung? Und man muss halt damit leben, dass es Menschen gibt, die so etwas mögen, und man schafft dann Räume, vielleicht indem man Importware aus dem Ausland holt, so wie man das ja als deutscher Sextourist gerne in Thailand schon praktiziert. Also ich finde, es gibt wirklich, wenn man das Ganze mal hochspinnt, ein Staat muss doch ein Interesse daran haben, dass die Bevölkerung auf natürliche Weise wächst.
Aber ein Staat hat eher Interesse daran, dass sein jährliches Bruttoinlandsprodukt kontinuierlich wächst, anstatt dass die Menschen im Land kontinuierlich wachsen.
Aber der Staat braucht Steuerzahler. Sagen wir mal so, ursprünglich, der Staat braucht Menschen, die diesen Staat überhaupt am Laufen halten. Er braucht Steuerzahler und er braucht im Ernstfall Menschen, die das Land verteidigen können. Das heißt, er braucht ein Konzept, bei dem Kinder auf die Welt kommen und glücklich aufwachsen. Und wenn dieses Konzept jetzt durch Familienkonzepte stattfinden soll, in denen diese natürliche Biologie als nicht mehr etwas Besonderes dargestellt wird, sondern nur ein Modell von vielen ist, finde ich, ist das aus Sicht eines Staates, und da geht es überhaupt meine persönliche Meinung dazu mal komplett außen vor, sondern aus Sicht des Interesses eines Staates, geht das völlig in die falsche Richtung.
Aber
jetzt stell dir ganz kurz dazu noch, wir überlegen gerade, den Mars zu besiedeln. Wäre es dazu sinnvoll, nicht hetero-Menschen hochzuschießen, um den Mars zu besiedeln? Wäre es sinnvoll, Menschen, die nicht wissen, ob sie Mann oder Frau sind, die irgendwie eine Geschlechtsidentität haben, bei der man nicht genau weiß, was es ist, Menschen, die gleichgeschlechtliche Liebe bevorzugen, das wären doch alles keine Kandidaten für eine Marsbesiedelung, weil man auf dem Mars gerne vorzugsweise mehr Frauen haben möchte als Männer und dann dort möglichst schnell diesen Mars besiedelt. Das heißt, man sucht Männer, die gerne Frauen mögen und Frauen, die gerne Männer mögen, damit das Prinzip Marsbesiedelung, also quasi eine neue Gesellschaft zu gründen, funktionieren kann.
Ich kann deinen Gedankengang nachvollziehen. Ich habe allerdings anknüpfend nochmal auf das Gespräch von letzten Samstag mit der Jugendlichen, wo ich eben auch gesagt habe, aber es gibt einfach auch Triebe, die in uns verankert sind, als Frau, als Mann, dass wir in Reproduktion gehen, um quasi die Bevölkerung zu erhalten und zu vermehren. Und ich habe mich gefragt, wie das mit Ihrem Konzept des Genderns zusammenpasst oder des Genderfluiden zusammenpasst. Und die Antwort, die ich bekommen habe, war wieder überraschend von so einer jungen Frau, weil sie sagte, natürlich kann ein biologisches Geschlecht Mann mit einem biologischen Geschlecht Frau Kinder zeugen, aber dabei ist es doch egal, ob ich mich in dieser Rolle als Mann oder Frau definiere. Wenn es darum geht, zu reproduzieren und diesem Geschlechtsakt Raum zu geben als biologisch männlich und biologisch weibliche Personen, dann geht es doch nur darum, dass man sich als Mensch gut riechen kann, wenn man mal auf die Pheromone zurückgeht, und nicht, ob derjenige sich jetzt als sozial Mann oder Frau definiert. Und das ist ein bisschen wirres Gedankenkonstrukt, weil es in uns so verankert ist, zu sehen, ein biologischer Mann ist auch ein sozialer Mann, ist ein Mann, der Rollen übernimmt, die Männern eher zugeteilt werden und bei Frauen andersherum. Aber das losgelöst davon zu betrachten, ist ziemlich schwierig und bedarf ein bisschen Verstandsakrobatik, nenne ich es jetzt einfach mal, weil es nicht dem Konzept entspricht, das wir gelernt haben.
Also bei einer 16-Jährigen weiß ich jetzt nicht, inwieweit sie schon so weit denkt, um sich darüber im Klaren sein zu können, wie irgendwann mal ihre Familie aussehen wird. Ich sag mal, so viel Erfahrung im zwischenmenschlichen Bereich und Sexualität, wie sie das vielleicht im Moment gerade glaubt, hat sie mit Sicherheit noch nicht. Sie hat mit Sicherheit auch noch nicht alle Varianten der Möglichkeiten, sich sexuell auszuleben und sein biologisches Geschlecht zu nutzen, bedient. Und vor allem, weißt du, da spielen so viele hormonelle Sachen eine Rolle, so viele Einflüsse, die im Moment natürlich auch irgendwie cool sind und trendy. Und ich will gar nicht jetzt unterstellen, dass sie noch nicht die nötige Reife hat, um sich darüber eine Meinung zu bilden. Nur würde ich so eine Diskussion, glaube ich, lieber mit einer 45-jährigen kinderlosen Frau, die sich entschieden hat, kein Kind haben zu wollen, weil sie sich nicht als Frau fühlt, was weiß ich, 25 Jahre monatliche Menstruation und Schmerzen in Kauf genommen hat, um hinterher nicht das Wunder der Geburt erleben zu können, lieber mit so einer Frau unterhalten, die weiß, wovon sie redet, weil sie das gesamte Prozedere durchlaufen hat. Und mir kam aber noch ein anderer Gedanke, als du das so erzählt hast. Und zwar, ich glaube, also diese Rollenverteilung, dass bestimmte Dinge Männern zugeschrieben werden, andere Frauen. Ich glaube, dass das irgendwann mal einen Sinn hatte. Und in der 30-jährigen therapeutischen Arbeit, auf die ich zurückblicke, habe ich festgestellt, dass Beziehungen meistens dann auseinandergegangen sind, wenn die Rollenverteilung nicht klar war. Das heißt, wenn ich mir angucke, dass Ehen wirklich über 50 Jahre andauern, da hat der Mann bestimmte Aufgaben und die Frau bestimmte Aufgaben. Ob das jetzt Aufgaben sind, die man als rein männlich definiert oder rein weiblich, das sei jetzt mal dahingestellt. Was dann genau die Definition von Mann und die Definition von Frau ist, ist ja dann auch nochmal eine Frage, wenn man es nicht rein biologisch betrachtet, wobei das die einzige Möglichkeit ist, es wirklich zu definieren, die biologische Definition. Aber in dem Moment, in dem wirklich ein Paar die Rollenverteilung für sich geklärt hat, wird es so sein, dass wenn irgendeiner von beiden mal stirbt, der andere zu 50% handlungsunfähig ist, weil einfach die andere Seite des Lebens da war. Aber jetzt als Beispiel, du warst selbst bei der Bundeswehr, ja?
Ja.
Wenn du jetzt in einem Kampfeinsatz gewesen wärst, ich persönlich bin der Meinung, Frauen in Kampfeinsätze zu schicken im Rahmen der Bundeswehr, kann nicht im Interesse des Staates sein. Warum? Wenn ich jetzt dieses Prinzip mal durchkalkuliere, würde es möglich werden müssen, dass jede Frau in diesem Land zur Waffe greift und gegen den Feind kämpft. Und jetzt könnte dadurch die Situation entstehen, dass alle Frauen sterben und nur noch Männer übrig bleiben, weil die Frauen irgendwie mutiger sind, aggressiver, schneller loslaufen, besser getroffen werden, keine Ahnung warum. Ja? Abgesehen davon, dass ich glaube, dass Frauen im Krieg in Gefangenschaft grausamere Dinge angetan werden als Männern in Gefangenschaft, und zwar demütigendere Dinge, nicht unbedingt von Foltersachen oder sowas, ist es einfach so, dass man ein Land nur mit Männern einfach schwieriger bevölkern kann, als wenn man sich gut um die Frauen kümmert. Wir sagen ja auch nicht umsonst Mutter Erde, weil wir wissen, dass aus der Weiblichkeit heraus alles wächst. Und deswegen glaube ich, dass so dieses ständige gleichberechtigt sein in allen Bereichen, was die Emanzipation so in den letzten Jahrzehnten gefordert hat, den Frauen nicht in jedem Punkt gut getan hat. Also von außen betrachtet. Und ich glaube, dass diese Vielseitigkeit zu mehr Verwirrung als zu Ordnung und Struktur führt. Und wenn man sich anguckt, dass heute kaum noch ein Jugendlicher wirklich zu was zu gebrauchen ist, wenn es um einen Ausbildungsplatz geht oder einen Job, irgendwas geht. Alle wollen Influencer werden, keiner will mehr körperlich arbeiten. Alle haben irgendwie das Geheimrezept, um Online-Millionär zu werden. Da geht gerade einfach im Moment eine ganze Menge schief. Wenn wir heute tatsächlich in einen Krieg involviert würden, würden die ganzen Helikoptereltern ihren völlig kampfuntauglichen Sprösslingen morgens das Frühstück an die Front bringen. Also
es. Aber wundert es dich nach den Generationen davor und der Entwicklung der letzten, ich sag mal, 50 Jahre, dass die Menschen viel mehr im Kopf sind, weniger körperlich arbeiten und sich von den Rollen immer weiter entfernt wird, wie sie, ich sag mal, vielleicht in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts sich so klar definiert, immer noch hatten, bis die Emanzipationsbewegung, wir hatten ja auch dabei im März den Internationalen Frauentag und all das, was damit einherging, aus was er gewachsen ist und wie sich Frauen in der Gesellschaft etabliert haben. Also ich kann mir heutzutage zum Beispiel nicht vorstellen, dass mein Mann sagt, okay, ich habe keinen Bock mehr, dass du jetzt da und da arbeitest, ich kündige deinen Job. Das war aber bis 1973 einfach noch so. Ja, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich heute nicht wählen gehen darf und meine Meinung einfach weniger wert ist wie die Meinung eines Mannes. Und da finde ich Emanzipation genau an der richtigen Stelle eingesetzt. Und da kann ich auch verstehen, dass Menschen auf die Straße gehen und dagegen rebellieren. Ich kann aber auch verstehen, dass Generationen, die heutzutage groß werden, einfach sich ein Stück weit verloren fühlen, keine Orientierung mehr haben, weil beide Elternteile vielleicht arbeiten sind, gar nicht mehr wirklich klar ist, wer hier was übernimmt, weil vieles vielleicht auch outgesourced wird oder gar nicht gemacht wird. Und dass dann eine gewisse Orientierungslosigkeit da ist, vieles sich nur noch im Kopf abspielt, rein theoretisch, und daraus natürlich auch andere Erkrankungen entstehen können, gerade die den Kopfbereich angehen, die in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen haben, ist auch verständlich irgendwo meiner Meinung nach.
Also die Anzahl der häuslichen Gewalt zum Beispiel ist deutlich hochgegangen. Auch noch, das wird auch nochmal während der Corona-Pandemie also offensichtlich Übergriffe auf die Kinder. Ich habe mal, weil ich mich ja mit manipulativen Techniken auseinandersetze und sowas, habe ich mich mal, und auch wie Massen manipuliert werden, habe ich mir mal die Schrift von Adolf Hitler, Mein Kampf, zu Gemüte geführt, den Anfang. Und wenn du die ersten 50 Seiten nimmst, kannst du das auf die heutige Gesellschaft 1:1 übertragen. Und Emanzipation ja, nur wir müssen doch nicht aus Frauen Männer machen und aus Männern Frauen. Wäre es denn für dich in Ordnung gewesen, wenn nach der Geburt eurer Kinder dein Mann gesagt hätte, weißt du was, Nina, ich bleib zu Hause, ich kümmere mich um die Kinder, geh du arbeiten. Hättest du das gemacht?
Vermutlich eher nicht.
Warum nicht?
Weil es mir als Mutter, glaube ich, schwer gefallen wäre, gerade am Anfang so lange Zeit von meinem Kind getrennt zu sein.
Aber warum soll es für einen Vater einfacher sein? von seinem Kind getrennt zu sein als für die Mutter.
Weil der Vater eine andere Bindung zu dem Kind hat.
Wer sagt das?
Es sind nachweislich, dazu wurden Studien gemacht, Zellen des Kindes in dem Hirn der Mutter zu finden. Also ist von biologischer Seite schon nachvollziehbar, warum eine andere Verbindung, ich spreche nicht von einer tieferen oder intensiveren, aber es ist einfach eine andere Art der Bindung.
Aber merkst du, wie abstrakt diese Argumentation wird? Also es ist doch völlig normal eigentlich, dass wenn man 9 Monate ein Kind in sich heranwachsen spürt, ja, dass man eine ganz andere, auch emotionale Verbindung zu dem Kind hat und dass jede Mutter kämpft wie eine Wölfin, um nicht von ihrem Kind getrennt zu werden, gerade auch wenn sich die Eltern dann trennen, ja. Aber weißt du, merkst du, wie komplex man plötzlich versucht zu erklären, wie wissenschaftlich man versucht zu erklären, warum jetzt eine Mutter eher diejenige ist, die zu Hause bleiben soll und auch zu Hause bleiben will und nicht sagt, okay, du wolltest ein Kind von mir, hier ist es, jetzt kümmere dich drum, ich punkte dir ein bisschen Muttermilch noch ab, ansonsten kriegen wir auch im Supermarkt Milch für das Kind und ich gehe arbeiten, weil ich mehr Geld verdiene als du.
Also, wahrscheinlich gibt es auch diese Paare, ne? Das darf man ja gar nicht außen vor lassen, dass es wahrscheinlich auch die Frauen gibt, die da eher weniger Bock drauf haben, sondern sagen, okay, vielleicht brauche ich einfach jetzt noch ein Kind und ja.
Genau. So, und da haben wir dann aber wieder die Ausnahme, die zur Regel gemacht wird. Und ich finde, dass das im Moment zu oft passiert. Weil es ist einfach die Ausnahme, dass der Mann zu Hause bleibt und die Frau arbeiten geht. Das ist einfach so, ja. Und dann wollen die Frauen Berufe ausüben, die die Männer ausüben, aber auch nicht alle. Ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass Frauen darauf bestehen, im Untertagebau zu arbeiten. Ja, ich habe noch nicht erlebt, dass Frauen darauf bestehen, dass Männer auch im Kreissaal arbeiten sollen. Ich habe mich mal als Arzthelferin beworben, als ich ganz jung war. Ich wurde abgelehnt, weil das Klientel eine Frau erwartet. Es war eine psychiatrische Praxis damals.
Ich glaube, dass es verschiedene Rollen in unserer Gesellschaft gibt, die einfach eher dem männlichen oder eher dem weiblichen Geschlecht zugeordnet sind. Ja? Das ist genau wie im Krankenhaus die Schwester. Wenn da auf einmal ein Krankenpfleger vor dir steht, wenn du nach der Schwester gerufen hast, dann ist es komisch. Das ist ein Bild im Kopf der Gesellschaft, dass da so ist. Und wie oft werden Männer hochgelobt, wenn sie zu Hause bleiben und auf das Kind aufpassen, damit die Frau in Ruhe einkaufen gehen kann und sich da mal ausruhen kann, ja. Also es ist ja immer so, wenn ich weg bin und mein Mann passt auf die Kinder und sagt, oh, da hast du aber einen guten, ne? Und der auf die Kinder aufpasst, der war genauso daran beteiligt wie ich auch, ja. Und der hat genauso Verantwortung wie ich auch. Dass da beides immer so unterschiedlich bewertet wird. Das finde ich spannend.
Kriegt denn dein Mann genauso Komplimente, wenn du beim Auto einen Ölwechsel machst? Sagt er dann, wow, das ist aber eine tolle Frau, die kann Ölwechsel beim Auto machen, ist ja geil. Weißt du, wenn der Mann Windel wechseln kann, dann kriegen irgendwie alle Freundinnen der Ehefrau feuchte Höschen. Ja? Aber wenn die Frau einen Ölwechsel machen kann, beim Auto, oder einen Reifenwechsel nur mal, da kommt nicht irgendwie jemand, was hast denn du für eine männliche Frau? Das ist aber nicht weiblich. Verstehst du, wie ich meine? Es wird immer so mit zweierlei Maß gemessen.
Ja.
Und ich glaube, die Männer fühlen sich ganz wohl darin, dass es Bereiche gibt, in denen die Frauen einfach auch nicht rein wollen. Ja, also keine Frau will mit anderen Männern bei einem Videoabend Bier trinkend, rülpsend und furzend auf der Couch sitzen. Aber ich kenne ganz wenig Frauen, die darauf Lust haben. Ja? Und genauso wenig Männer kenne ich, die Lust haben, einen Prosecco-Abend mit Tupper-Veranstaltung. Ich habe mal versucht, eine rein männliche Tupper-Vorführung zu organisieren. Männliche Tupper-Beraterin plus männliche Gäste. Nicht geklappt. Ja? Und ich finde, ist ja auch in Ordnung. Und ich komme da mal zurück auf den Kindergarten. Da sieht man ja schon, dass die Jungs eher raufen, die Mädchen eher diskutieren. Da fängt es ja schon an bei der Art, wie Probleme gelöst werden. Ja?
Absolut.
So, und da kann man da nicht von einem erwachsenen Mann verlangen, dass er genauso eine Bereitschaft hat zur Kommunikation, wie die Frau dann entsprechend ist, sondern dann sollen die Männer kommunizieren, weil die Frauen das wollen. Und ich glaube, das ist einfach dieses Dilemma, dass, was ich vorhin auch schon gesagt habe, jeder hält seine Art zu leben, da nehme ich mich gar nicht raus, für die ideale Art der Lebensführung. Und wir wünschen uns, manchmal fordern wir es auch, dass alle anderen genauso leben. Wenn ich sportlich bin, dann möchte ich, dass die Menschen um mich herum sportlich sind. Wenn ich eine Frau habe, die gerne kocht und sich liebevoll um den Haushalt kümmert, weil sie einfach einen Blick hat für solche schönen Sachen, die man im Haus machen kann, und ich halt einfach, keine Ahnung was, mich auch wohlfühle, wenn die Kartoffeln einfach im Sack irgendwo in der Ecke stehen und nicht irgendwo hübsch aufgeräumt sein müssen, dann ja, glaube ich, dass jede Beziehung so aussehen sollte. Und wir hatten ja in den letzten beiden Folgen hatten wir ja das Thema Raucherentwöhnung und Gewichtsreduktion. Menschen bewegen sich am liebsten in gleichen Kreisen. Deswegen ist es für viele Raucher, die ein Raucherumfeld haben, auch so schwer, sich vom Rauchen zu befreien. Und für viele Übergewichtige, die ein übergewichtiges Umfeld haben, so schwer abzunehmen. Und jetzt ist es natürlich auch bei dieser Diskussion, über die wir jetzt heute hier sprechen, ja, die, ich nenne es mal, psychisch gesund bleiben in einer verrückten Welt. Ja. Da haben wir natürlich auch unser Umfeld. Wir befinden uns in einem bestimmten sozialen Umfeld. Wenn ich in einem sozialen Brennpunkt arbeite und lebe, in einem Hochhaus mit ganz viel sozial schwachen Familien, dann ist das mein Blick auf die Welt. Und wenn ich in einem Villenviertel in Wiesbaden lebe, dann ist das mein Blick auf die Welt. Wenn ich als Therapeut ständig traumatisierte Menschen habe und Tag ein, Tag aus die furchtbaren Geschichten höre, dann ist das mein Blick auf die Welt. Und wenn ich Startups betreue, die erfolgreich unternehmerisch tätig sind, ist das mein Blick auf die Welt. Wenn ich in einer Kommune lebe, in der es keine Eltern gibt, sondern es gibt nur kommunale Mitglieder, die miteinander schlafen und die Kinder werden dann von allen gleichermaßen großgezogen, dann ist das mein Blick auf die Welt. Und wenn ich in einem klassischen Einfamilienhaus, Vater, Mutter, zwei Kinder, Hund und 27 Zwergkaninchen im Garten, dann ist das mein Blick auf die Welt. Wenn ich Hunde mag, dann erwarte ich, dass jeder meinen Hund toll findet. Wenn ich einen Hund habe, dann erwarte ich, dass ich mit diesem Hund in jedes Restaurant gehen darf. Ich verstehe nicht, warum ich ihn nicht mit in den Supermarkt und einen Bäcker nehmen darf. Und ich verstehe auch nicht, warum er im Flugzeug nicht mit auf den Schoß darf. Wenn ich keinen Hund habe, dann verstehe ich nicht, warum Menschen ihre Hunde mit in ein Restaurant nehmen müssen oder warum Hunde im Flugzeug mitgeführt werden müssen. Und so ist es mit allem. Wenn ich Tattoos mag, dann verstehe ich Menschen, die was gegen Tattoos haben, nicht. Wenn ich keine Tattoos habe, dann verstehe ich nicht, warum manche Menschen ihren Körper als Malbuch verwenden. Und das ist, glaube ich, genau dieses Prinzip. Man muss einfach viele Welten kennenlernen, um festzustellen, dass man sich mit der Art, wie man selbst lebt, einfach wohlfühlt, ohne den Anspruch zu haben, dass alle das toll finden müssen und alle genauso sein müssen.
Und damit unsere Hörer heute noch mal was für sich mitnehmen können, wenn sie in so einem Dilemma sind, dass ganz viele unterschiedliche Meinungen, ganz viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen und man sich vielleicht manchmal total verlieren kann in solchen Strudeln des Lebens. Was würdest du so jemandem mitgeben, wie er sich orientieren kann, wie er für sich seinen Weg klarer sehen kann und was ihm hilft, sich zu stärken, um widerstandsfähig zu bleiben bei all den Meinungen?
Also, ich fange mal andersrum an. Ich sag mal, was ich nicht sagen würde. Ich würde nicht sagen, ist doch egal, was die anderen denken. Ich würde nicht sagen, dich guckt keiner an. Ich würde nicht sagen, das finden alle normal. Ja. Ich habe das mal erlebt bei einer Mutter, die zwei farbige Kinder hatte. Und die haben irgendwann gesagt, alle gucken mich auf der Straße an. Und dann hat sie gesagt, nein, das stimmt nicht. Und ich habe gesagt, hör auf, deine Kinder anzulügen. Natürlich gucken dich alle an. Wenn du einen Brandunfall hattest und du hast im Gesicht eine Verbrennung und das geht nicht mehr weg, natürlich gucken dich die Leute an. Wenn du eine Behinderung hast, die Leute gucken dich an. Wenn du mit einer Püschelboa durch die Gegend läufst, gucken dich die Leute an. Und ich würde sagen, die Leute gucken dich an, die Leute finden dich komisch, die Leute haben Angst vor dir, weil sie es nicht zuordnen, nicht, weil sie keine Referenz haben. Nutze das alles als Chance, um das Leben zu führen, das du haben möchtest. Also das heißt, wenn du irgendeinen Schicksalsschlag erlitten hast und du entstellt bist, dann kannst du trotzdem alles erreichen, wenn du dich einfach als Marke mit genau diesem Manko positionierst. Wenn du gerne mit einer Püschelboa rumrennen möchtest und die Leute dich komisch angucken, dann frag sie, ob sie noch nie eine Püschelboa gesehen haben. Ja? Ich habe das mal erlebt im Flugzeug. Da kam jemand und hat eine Püschelboa gehabt und dann haben die Leute ihn so angeguckt und er meint so, was ist los? Noch nie eine Schwuchtel mit Püschelboa gesehen oder was? Ja? Und das war einfach seine Identität. Ja? Wenn du jemand bist, der ja irgendein anderes Defizit hat, plötzlich sitzt du im Rollstuhl oder du kannst nicht mehr richtig sprechen, ja, dann mach das zu deiner Stärke. Irgendwie. Überleg dir, welche positive Veränderung du möchtest und wie du das trotz der ganzen apokalyptische Reiter sind diese Umwelteinflüsse, die dich davon abhalten möchten, dein Ziel zu erreichen. Sprich, Familie, Angehörige, Bekannte, die sagen, ja, das kannst du doch nicht machen. Ja, was sollen denn die Leute denken? Emotionen, die sagen, so läuft man nicht rum, so zieht man sich nicht an. So, ja, das macht man nicht als Mädchen, das macht man nicht als Junge. Körperliche Symptome. Fühlst dich schwach, fühlst dich krank, fühlst dich müde, fühlst dich ausgelaugt. Probleme. Irgendwelche Leute geben dir keinen Job oder Kunden brechen weg oder irgendwas anderes und Schicksalsschläge. Ja? Das sind so die 5 apokalyptischen Reiter. Und ja, wir haben früher mal in der Ausbildung Citybound, nannte sich das, Erlebnisraum Stadt. Da ist man als Obdachloser in der Stadt unterwegs gewesen. Man ist als Rollstuhlfahrer in der Stadt unterwegs gewesen. Man hat einfach die Randgruppenerfahrung selbst gemacht. Und wenn du sowas mal gemacht hast, dann verstehst du, ja, es gibt Menschen, die sich in diesen Bereichen bewegen. Und ich kann trotzdem dankbar sein, dass ich mich nicht in so einem Bereich bewegen muss. Ja? wenn ich heute einen Schicksalsschlag hätte und plötzlich, ich sag mal, ich habe einen Autounfall, das Auto fängt an zu brennen, mein Gesicht ist entstellt, ich bin ein Brandopfer und dann müsste ich so irgendwie weiterleben. Ich glaube, es wäre schwierig. Dennoch glaube ich, dass mit genau dieser Strategie, die ich gerade beschrieben habe, da eine Lösung wäre. Ich bin auch sicher, dass ich ein stabiles Umfeld habe, das das Ganze unterstützen würde. Wenn mein Sohn irgendwann zu mir käme, egal welcher von beiden, und sagt, er möchte jetzt lieber ein Mädchen sein, dann würde ich, glaube ich, auch lange mit ihm darüber sprechen, ob er diese Entscheidung in 10 Jahren wieder revidieren wird oder wie das jetzt dazu kommt. Ich würde verstehen wollen, was in ihm vor sich geht. Aber ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich mir als Vater auch die Frage stellen, ob ich in meiner Erziehung irgendwas falsch gemacht habe. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, den man nicht unterschätzen darf. In dem Moment, in dem in der Gesellschaft neue Strömungen auftauchen, gibt es immer Menschen, die sich fragen, ob sie daran irgendetwas zu beigetragen haben. Ja? Habe ich meinen Sohn zu sehr verwöhnt, dass er in eine bestimmte Richtung geht? Habe ich ihn zu wenig verwöhnt, dass er in eine bestimmte Richtung geht? Denn das eine ist, so etwas abzulehnen oder ins Lächerliche zu ziehen. Das andere ist aber, sich zu fragen, welchen Anteil habe ich daran? Und um deine Frage zu beantworten, wenn ich nicht weiß, wo ich mich bewege und wo die Richtung hingehen soll, dann muss ich mich aus diesem Bereich heraus bewegen. Also bedeutet, wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht weiß, ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin, darf ich mich nicht mit Leuten unterhalten, die eine Geschlechtsumwandlung gemacht haben. Ich muss mich aus diesem Kreis rausbewegen. Wenn ich Raucher bin und ich möchte vom Rauchen wegkommen, dann möchte ich mich im Kreis von Nichtrauchern bewegen. Wenn ich Krebspatient bin und ich möchte den Krebs überleben, darf ich mich nicht in einer Krebs-Selbsthilfegruppe mit anderen Krebspatienten austauschen, weil ich da keine Lösung finde. Wenn ich abnehmen möchte, dann darf ich mich nicht im Kreise von Übergewichtigen aufhalten, weil ich da keine Lösung finde. Und wenn ich nicht weiß, wie meine Identität ist, dann darf ich mich nicht im Kreise von Leuten aufhalten, die nicht wissen, wie ihre Identität ist. Wenn ich eine familiäre Krise habe, wenn ich Eheprobleme habe, darf ich mich nicht im Umkreis von Geschiedenen aufhalten, wenn ich nicht die Scheidung planen möchte. Verstehst du?
Das heißt, für alle nur denkbaren Szenarien, die man sich hier so überlegen könnte, ist maßgeblich Klarheit ein wichtiger Faktor. Und Klarheit erlange ich, indem ich mich orientiere und indem ich vor allen Dingen lösungsorientiert bin.
Und mich mit Menschen umgebe, die dort sind, wo ich hin möchte, die die Klarheit schon bekommen haben.
Ja.
Ja, und aus medizinischer Sicht halte ich deswegen Selbsthilfegruppen für sehr schwierig. Man fühlt sich verstanden, aber eine Selbsthilfegruppe, die das Problem löst, führt sich ja selbst ad absurdum.
Ja.
Ja, sehr spannend, wie das heute von dem ursprünglichen Thema Schlafstörungen zu gesund bleiben in einer verrückten Welt gekommen ist. Wir machen nächste Woche die Schlafstörungen.
Finde ich eine gute Idee. Vielleicht habe ich dann auch besser geschlafen und kann... Kann dann einmal vielleicht auch ein bisschen reflektiert runterbrechen, was gute Nächte und was schlechte Nächte ausmacht.
Eine Sache schon, zu der ich leider keine Studie gefunden habe, weil es wahrscheinlich keiner untersucht, aber Menschen, die einen Mangel an Körperkontakt haben, schlafen in der Regel auch schlechter. Menschen, die Schlafstörungen haben, sollten deswegen schauen, dass sie viel Körperkontakt haben, Umarmungen, Liebkosungen. Und wenn ich nur einmal die Woche zur Massage gehe, zu so einer einstündigen Thai-Massage oder so, wirklich körperliche Berührung, weil körperliche Berührung im Körper signalisiert, dass alles gut ist.
Ja, Oxytocin. Ältere Ehepaare wurden gefragt, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Studie das war, was das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe ist. Und ganz viele haben gesagt, dass sie sich lange umarmen und dass sie sich vor allem zur Verabschiedung jeden Tag, wenn der Mann oder die Frau das Haus verlässt, sich einen Kuss geben. Und das hat die Lebenserwartung dieser Menschen um 4 Jahre verlängert.
Ja.
Spannend, oder?
Ja, das also ist aber nicht überraschend.
Nee.
Ich meine, wir kennen das von Frühchen, die Känguru-Technik, dass die Babys nackt auf dem Bauch der Eltern liegen, meistens auf der Mutter nochmal, ja, weil es den Herzschlag natürlich besser kennt. Und ja, ich meine, was bei Babys funktioniert, das funktioniert bei Erwachsenen auch, weil wir tief in uns immer noch alle Babys sind. Okay, Nina,
dann. Lalelu, bis zum nächsten Mal.
Bis nächstes Mal, jawohl.
Danke für die spannende Folge.
Ja, und ich danke dir auch für diesen Gedankenaustausch und dann schlaf gut.
Mach's gut, Sven.